Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts des Lehrstuhls für Soziologische Theorie und Theoriegeschichte an der Universität Rostock. Wir kommen heute miteinander ins Gespräch zu Jürgen Habermas jüngst publiziertem Werk Der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit, welcher im September 2022 erschienen ist. Wir, das sind in Person Professor Matthias Junge, Inhaber des Lehrstuhls, Dr. Robert Brumme und ich, Lisa Waschkewitsch, beide wissenschaftliche Mitarbeitende am Lehrstuhl. Und zur Tradition unseres Lehrstuhls gehört unser wöchentliches Zusammentreffen, in dem wir turnusmäßig Literatur besprechen, die entweder aktuell erschienen ist oder uns nach einer jüngsten Lektüre positiv oder negativ beeindruckt hat, möchte ich mal sagen. Das neueste Werk von Jürgen Habermas hat uns jetzt nach seinem Erscheinen zugegebenermaßen zwar nicht sonderlich aufgerüttelt oder beeindruckt, jedoch hat es sehr wohl ein sehr großes öffentliches Echo ausgelöst und wurde an vielen verschiedenen Stellen, ob nun fachlich oder medial, heiß gehandelt und umstritten besprochen, sodass wir uns eben dazu entschlossen haben, es gemeinsam zu besprechen und das Ganze sogar digital festzuhalten, um interessierten Zuhörenden und auch und oder Studierenden unserer Universität unsere Besprechung zur Verfügung zu stellen. Und bevor wir zum eigentlichen Werk kommen, möchte ich jedoch einen kleinen Umweg zu bestreiten, um vielleicht auch zu verstehen, warum das mediale Echo auf das neueste Werk von Jürgen Habermas so groß war. Es ist nämlich exakt 60 Jahre vorher bereits eine andere Veröffentlichung von Jürgen Habermas erschienen mit dem Titel Der Strukturwandel der Öffentlichkeit, also ohne das Neue. Wir könnten jetzt auch von dem alten Strukturwandel reden. Und es handelte sich dabei um seine Habilitationsschrift in der Politikwissenschaft an der Universität Marburg, an die er wechselte, nachdem er zuvor Forschungsassistent bei Theodor Adorno an der Universität Frankfurt war. Und im Strukturwandel der Öffentlichkeit von 1962 behandelt Habermas den Wandel von Öffentlichkeit in der Moderne und arbeitet dabei die Entstehung der bürgerlich-liberalen Öffentlichkeit heraus und skizziert die Öffentlichkeit als Bedingung der Möglichkeit einer rationalen gesellschaftlichen Organisation und betont dabei auch einen normativen Anspruch als eine Forderung nach Demokratisierung von Gesellschaft. Und Habermas analysiert in diesem Werk und auch in seinen danach folgenden Werken die Idee und Ideologie der bürgerlichen Öffentlichkeit und sie beansprucht nach ihm die Wahrheit als theoretische Vernunft, die Richtigkeit als praktische Vernunft und Wahrhaftigkeit als ästhetische Vernunft. Und diese sei einlösbar, da die bürgerliche Öffentlichkeit, so zumindest Habermas' Argument damals, herrschaftsfrei, gleich und allgemein gedacht sei und nur dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments folgen würde. Und das ist durchaus auch eine Idealisierung, die Habermas sehr viele Kritiken eingebracht hat, nicht zuletzt auch aus seiner vorherigen Wirkstätte der Frankfurter Schule, also auch der kritischen Theorie. Und Herr Junge, Ihr Studium des Sozialwesens und der Soziologie in Bamberg fällt zwar nicht mit der Veröffentlichung vom Strukturwandel der Öffentlichkeit zusammen, aber mit einem der Folgewerke von Habermas, dem der Theorie des kommunikativen Handelns von 1981. Wie sah denn Ihr erst der theoretische Zugang zu Habermas aus und vielleicht eben auch zu seinen Überlegungen zur Bedeutung von Öffentlichkeit, kommunikativen Handeln und gesellschaftlicher Ordnung?
Das hat eine ganz langwierige Geschichte aufgemacht. Also mein erster Kontakt mit der Theorie von Jürgen Habermas war tatsächlich die Theorie des kommunikativen Handelns im Studium. Und ich habe gemeinsam mit einem Freund das Buch kapitelweise durchgearbeitet und es ist eben, was auffällt, es ist exakt so gearbeitet wie Talcott Parsons, die Struktur des sozialen Handelns, also the structure of social action. Das heißt, Klassiker-Exegese wird betrieben, um eine eigene Theorie daraus zu entwickeln. Und das ist bei Habermas eben kombiniert mit einem sehr großen Interesse an sprachwissenschaftlichen und auch linguistischen Fragestellungen. Und das macht seinen Ansatz auch so spannend. Also mit diesem Buch habe ich mich sehr ernsthaft im Studium auseinandergesetzt. Es dürfte eines der wenigen soziologischen Bücher gewesen sein, die ich wirklich gelesen habe, von der ersten bis zur letzten Seite. Das kommt nicht so häufig vor, weil ich eben auch ein bisschen schludrig bin. Also mit dem Buch habe ich mich Zeit meines Studiums auseinandergesetzt und dann habe ich, erst später habe ich dann die weiteren Folgen, also das philosophische Diskurs der Moderne und dann das nachmetaphysische Denken gelesen und erst dann, als ich das hatte, habe ich mich mit der Vorgeschichte befasst und da bin ich dann sozusagen auch zum interpretativen Schlüssel meines gesamten Habermas-Verständnisses gekommen, indem ich einen Text gefunden habe, der Marcuse gewidmet war zu seinem 70. Geburtstag, in dem Büchlein Technik und Wissenschaft als Ideologie, und da gibt es eine einzige Tabelle. Und die enthält, auch wenn die Begrifflichkeit nicht die gleiche geblieben ist, exakt das, was bis zur Theorie des kommunikativen Handelns erfolgt. Also eine Zweiteilung in instrumentelles und kommunikatives Handeln, die man dann aus dem Arbeitsbegriff oder aus dem Kommunikationsbegriff ableiten kann. Das hat mich immer interessiert, aber erst später bin ich dann dahinter gekommen, dass das der Schlüssel ist. Also man kann den, in Anführungszeichen, den gesamten Habermas tatsächlich aus diesem Schlüsseltext heraus interpretieren, wenn man dann nur bereit ist, die künftige Begrifflichkeit drüber zu legen. Mhm. Also so war mein Erstkontakt, also erst TKH, also Theorie des kommunikativen Handelns, sondern die philosophischen Folgen. Und dann erst fing ich an, sozusagen mich mit den Frühwerken zu beschäftigen.
Und in welchem Rahmen hatten Sie das in Ihrem Studium gelesen, also die Theorie des kommunikativen Handelns? War das so, weil es Sie interessiert hat, weil das, also man muss ja vielleicht dazu sagen, Studium zu Ihren Zeiten sah ja durchaus anders aus als vielleicht heute. Also weniger Modul, also, Credit Points, als vielmehr die Möglichkeit, sich vertieft mit Theorie und Lektüre auseinanderzusetzen, so wie Sie es beschrieben haben. Also ein so auch dichtes Buch wie Theorie des kommunikativen Handelns Seite für Seite mit Kommilitonen besprechen zu können, ist ja schon auch vielleicht eine Idealvorstellung von Studieren.
Also wir hatten Lehrende, also ich war Studierende des früheren Kollegen Peter Berger, also ich habe bei ihm studiert, und der brachte eben irgendwann in einem Seminar über soziale Ungleichheiten, brachte er die Theorie des kommunikativen Handelns mit. Und das fanden wir sehr, sehr spannend einfach, und von da aus haben wir uns damit beschäftigt. Also wir hatten äußere Anregungen, das zu machen. Und Frau Maschkowitsch, ich kann natürlich Ihre Bemerkung nur aufnehmen. Früher war das Studieren anders. Also ich kann mich an meine Studienzeit erinnern. Also im Grundstudium war ich faktisch gar nicht anwesend. Ich lebte in einer Landkommune und fand das wesentlich dringlicher, sozusagen die Kommune irgendwie zu organisieren und alles Mögliche zu machen. Und ich habe erst angefangen zu studieren, als ich im Hauptstudium war, also sozusagen in Semester 5, 6. Ich würde das im Übrigen, ich würde jedem Bachelor- und Masterstudenten davon abraten, so zu studieren. Das funktioniert unter Modulbedingungen nicht mehr.
Nein, das funktioniert nicht
mehr. Wegen dem Strukturwandel.
Es gab eben einen riesigen Strukturwandel innerhalb. Und der Bologna-Prozess hat natürlich erheblich ihre Möglichkeiten, ein solch dickes Buch zu lesen oder zwei Bände Habermas zu lesen, die würde heute nicht mehr bestehen.
Und da Sie sich ja, wie wir sehen, sehr, sehr viel mit Habermas beschäftigt haben, teilen Sie denn die Kritiken, die Ihnen adressiert haben, dass ja sein Verständnis von Öffentlichkeit oder auch die Analyse, die er zu der zumindest auf frühen bürgerlichen Öffentlichkeit gezeichnet hat, sehr wohl eher idealisiert sei und eigentlich empirisch gar nicht haltbar? Und was bedeutet das, wenn Sie jetzt nicken, was bedeutet das denn aber eigentlich auch für Idealisierung, wie er sie ja auch für die ideale Sprechsituation in der Theorie des kommunikativen Handelns zeichnet?
Also man muss da wirklich realistisch sein. Also was die frühe Skizze zur Öffentlichkeit betrifft, kann man der Kritik nur recht geben. Das ist eine sehr unvollständige Skizze, weil er sich auf die Entstehung einer bürgerlichen Öffentlichkeit konzentriert. Man muss aber konzidieren, es gibt gleichzeitig eine proletarische Öffentlichkeit. Es gibt eine zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit, die nicht mit der Öffentlichkeit identisch ist, die er im Auge hat. Also das muss man konzidieren. Und er hat natürlich ganz wenig Blick dafür, was es so alles an Randphänomenen gibt. Und das merkt man auch in diesem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit ebenfalls. Er ist da sehr konzentriert auf das, was nachher Robert Brumme sagen wird, auf den Prozess der Digitalisierung, und sieht in beiden eine ernsthafte Gefährdung des demokratischen Potenzials von Gesellschaften. Ich glaube, die Befürchtung ist berechtigt, aber die Begründung ist nicht gut. Also wenn man sagen würde, Digitalisierung öffnet der schlichten Meinungsäußerung Tür und Tor, wäre man an der Sache dichter dran. Also es wird nämlich durch Digitalisierung keine fundierte Öffentlichkeit hergestellt, sondern es werden Gerüchte und Meinungen in den Vordergrund gestellt, deren argumentative Absicherung faktisch nicht mehr erfolgt. Also ich kann ins Netz gehen und etwas behaupten und dann finde ich möglicherweise Follower oder keine Follower und dann ist die Sache erledigt.
Vielleicht kommen wir dazu nochmal später, Junge. Ich fand das bei der Frage interessant und also ich habe ja mit Habermas viel weniger Kontakt gehabt als Sie. Ich fand diese Ausführung interessant, dass er sagt, diese idealisierten Vorstellungen, die er da beschreibt, wie Öffentlichkeit und wie Diskurse ablaufen, auch dieser zwanglose Zwang, glaube ich, des besseren Arguments. Also wenn ich das richtig verstehe, meint er ja, dass das nur so idealisierte Vorstellungen sind, die man irgendwo ganz randständig unbewusst haben muss, damit man überhaupt an diesen ganzen Prozessen teilnimmt. Und ich habe mich gefragt, ob das, also das ist natürlich ein guter Ausweg, dass man sagt, er weiß schon, dass das natürlich in der echten Welt so nicht funktioniert, aber wir brauchen diese idealisierten Vorstellungen davon, um überhaupt teilzunehmen an diesen Diskursen.
Aber zu diesen idealisierten Vorstellungen würde doch auch gehören, dass man insbesondere Autoritäts-, Macht- und Herrschaftseinflüsse auf den Diskurs thematisiert. Mhm. Also sie können eben, faktisch sind ihre Möglichkeiten begrenzt durch die Machtstrukturen, die in einem Gespräch herrschen. Und dann haben sie eben sofort eine schiefe Kommunikationsstruktur, die sie auch unter Verwendung der idealen Sprechsituation nicht wirklich beheben können.
Also, und dann wäre so eine idealisierte Vorstellung ja fast so eine Verblendung, weil ich glaube, er hat dieses Beispiel, dass man muss schon glauben, dass die eigene Stimme in der Demokratie so viel wert ist wie jede andere Stimme und dass die was zählt und dass die was bewirkt, sonst geht man ja nicht wählen. Und man könnte ja sagen, das spiegelt ja nicht die Realität wider. Ne? Wir haben da ja Verzerrungen drin, dass Stimmen weniger wert sind oder manche Menschen nicht die Möglichkeit haben, ihre Stimmen da abzugeben und nicht nur, weil diese idealisierten Vorstellungen fehlen, sondern weil es da strukturelle Probleme gibt, die sie davon abhalten zu wählen. Also ich habe mich gefragt, ob dieser Glaube daran, dass es so idealisierte Vorstellungen geben muss, ob das wirklich was, also ob das wirklich viel erklärt, ob das was Gutes eigentlich ist. Also so eine, das sind ja fast falsche Vorstellungen.
Lassen Sie mich zur Rettung der Idee der idealen Sprechsituation noch etwas anfügen, was die Bedeutung der idealen Sprechsituation ein bisschen sozusagen in ein positiveres Licht rückt. Ja. Die ideale Sprechsituation ist etwas, was allen Menschen als sprechenden Wesen gemeinsam ist. Das ist quasi sozusagen ein heimliches anthropologisches Argument, das die Grundlage dafür liefert, dass jeder Sprechende genau auf diese Vernunftpotenziale zurückgreifen muss. Und dabei ist es, und das macht das Argument in meinen Augen so interessant und auch so reizvoll, das gilt in allen Sprachen. Egal, ob das Chinesisch, Japanisch, Malaysisch ist oder sonst was, ist vollkommen egal. Es gilt in jeder Sprache, weil sie natürlich als sprechender Akteur, nämlich, das heißt ja nicht umsonst Sprechhandlung. Und Sprechen ist eben eine Handlung. Und es gibt ein paar Beispiele dafür, die man bei Austin und Searle nachlesen kann. Und das macht den Reiz aus. Also Sie müssen diese Fiktionen in Anspruch nehmen und sie haben dadurch ein anthropologisches Fundament, das nach meinem Verständnis sehr, sehr tief ist. Mhm. Er hat das später zwar diese Grundfixierung aufgegeben, aber ich würde an dieser Grundfixierung festhalten wollen, weil sie anthropologisch die Gleichartigkeit aller sprechenden Wesen definiert.
Mhm. Und im Strukturwandel der Öffentlichkeit sozusagen geht er ja, also es mit der idealen Sprechsituation kam er dann erst später in seinem Werk. Dort sagt er ja aber, dass dann wiederum der bürgerlichen Öffentlichkeit ja so etwas wie die Filterrolle von Einzelmeinung hin zu einem sozusagen dann demokratisch gewordenen Prozess, also der Deliberation, würde die politische Theorie jetzt sagen, zukommt. Aber da gibt es ja ähnliche Problematiken, dass sozusagen Medien oder bürgerliche Medien, Journalistinnen als Expertinnen ja auch sich zunehmend, also gerade zu seinen Zeiten oder dann auch noch früher, ja aus einer gesellschaftlichen Elite rekrutieren, die natürlich dann, so wie Sie ja sagen, eine bürgerliche Öffentlichkeit darstellen und sehr wohl ja weniger zum Beispiel proletarische Lebenswirklichkeiten verarbeiten oder adäquat verarbeiten könnten, dass wir tatsächlich von so etwas wie Basisdemokratie vielleicht sprechen könnten. Also das finde ich ist auch ein Punkt, den er so stark idealisiert, also auch diesen Moment der Deliberation, der demokratischen Willensbildung doch etwas auch ein wenig der Blackbox überlässt. Also zumindest in der Veröffentlichung. Er hat ja dann in seinen weiteren Werken ja da noch weitere Ausführungen gemacht, gerade ja auch zu der Frage der Rationalität und der Vernunft, nach der es ja irgendwie gehen soll. Wobei, also da komme ich vielleicht später nochmal drauf, ich das auch an einigen Stellen vielleicht etwas problematisch finde.
Aber er hat das, glaube ich, schon dann drinnen mit diesen Markteinflüssen. Ne? Also natürlich auch so
elitäre. Das ist dann die spätere bürgerliche Öffentlichkeit, die ja dann auch unter dem quasi Zwängen des Kapitalismus
so hätte ich es auch verstanden,
ihr Potenzial der Kritik verliert. Aber in dieser frühen bürgerlichen Öffentlichkeit in den Salons, in den Cafés.
Aber auch da, wenn man an die Öffentlichkeit in Salons denkt, muss man immer betonen, wer hatte denn Zugang zu Salons?
Absolut.
Wer war überhaupt in der Lage, eine Zeitung zu lesen, geschweige denn zu abonnieren und das regelmäßig zu tun? Das war ja nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Und es wurde eben genau von Habermas relativ gezielt, glaube ich, das war schon Absicht, es wurde die Möglichkeit einer anderen Form von Öffentlichkeit unterhalb dieser Schwelle, also unterhalb der Schwelle der bürgerlichen Öffentlichkeit, die wurde einfach übergangen. Und sie haben natürlich eine Form von Öffentlichkeit, die nicht auf Zeitungen angewiesen ist. Also damals, zu der Zeit gab es noch keine große Verwaltung von Medien, aber natürlich haben sie auch Öffentlichkeit, wenn sie keine Zeitungen lesen. Sie haben natürlich Gerüchte, sie haben in den Betrieben eine bestimmte Informationskultur und so weiter und so fort. Das heißt, genau dieser Zweig einer in Anführungszeichen alternativen, Anführungszeichen zu Ende Öffentlichkeit, der wird von Habermas ganz systematisch unterschlagen. Aber zur Ehrenrettung dieses Buches, dieses frühen Buches, einen Blick auf die Sozialgeschichte der Entstehung von Öffentlichkeit geworfen zu haben, das ist das bleibende Verdienst. Also das, was man da im Einzelnen auch bemängeln mag, das bleibt das Verdienst dieses Buches.
Genau, und diese Stärke, also in dieser sozialhistorischen Ausführung und der Betonung von eben Prozesshaftigkeit und natürlich dem Wandel von Öffentlichkeit, ist ja auch etwas, was sich dann durch seine späteren Werke zieht. Und trotz dessen ja eben der quasi der alte, der originale Strukturwandel der Öffentlichkeit von 1962 stammt und Habermas bereits 1994 emeritiert wurde, blieb er ja auch darüber hinaus weiter stets, man könnte sagen, am Puls der Zeit und äußerte sich vermehrt zum einen in der Form der klassischen wissenschaftlichen Publikationen, aber auch in Form von Interviews oder Gastkommentaren in den klassischen bürgerlichen Medien, also der Süddeutschen Zeitung oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in Form von Interviews oder eben Gastkommentaren zu vielen aktuellen politischen Themen, tagesaktuellen politischen Themen. Und eines dieser Themen, die ihn in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt hat, ist eben die Digitalisierung und die digitalen Medien. Und so entstand ein neuer Band, eben der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit, der ja heute sozusagen unser eigentliches Thema ist. Und dieser Band setzt sich zusammen aus einem im Jahr 2021 in der Zeitschrift Leviathan publizierten Artikel sowie einer Übersetzung von zwei englischen, also von einem englischen Artikel und einem vorher in Englisch gehaltenen Vortrag. Und wie ich bereits in der Einführung sagte, entzündete das jetzt nun ein großes mediales Echo. Und Habermas skizziert in diesem Werk die Digitalisierung als weitreichenden sozialen Wandel. Und hier möchte ich ein kleines Zitat einmal einfügen. Nach dem ersten evolutionären Schub zur Verschriftlichung des gesprochenen Wortes hatten sich in der frühen Neuzeit mit der Einführung der mechanischen Druckpresse die alphabetischen Zeichen vom handschriftlichen Pergament gelöst. Mit der elektronischen Digitalisierung haben sich seit wenigen Jahrzehnten auf ähnliche Weise die binär kodierten Zeichen vom beschriebenen Papier abgelöst. Im Zuge dieser weiteren, ebenso folgenreichen Innovationen haben sich die Kommunikationsflüsse unserer redseligen Spezies mit unerhörter Geschwindigkeit über den ganzen Erdball und retrospektiv auch über alle Epochen der Weltgeschichte ausgebreitet, beschleunigt und vernetzt. Mit dieser globalen Entgrenzung in Raum und Zeit haben sie sich zugleich verdichtet, nach Funktionen und Inhalten ausdifferenziert und vervielfältigt und über kultur- und schichtspezifische Grenzen hinweg verallgemeinert. Und Robert, einer deiner Arbeitsschwerpunkte ist ja die Digitalisierung, beziehungsweise um mit deinem Promotionsthema zu sprechen, die Entfaltung des Digitalen in der Welt. Würdest du Habermas in dieser Hinsicht zustimmen, dass die Digitalisierung einen gleichermaßen schwerwiegenden sozialen Wandel ausgelöst hat wie vor Jahrhunderten die Entwicklung des Buchdrucks?
Ja, in Vorträgen oder in Einführungsseminaren sagen wir das dann immer so, weil wir immer hoffen, dass das die Reichweite und die Größe der Veränderung dann irgendwie vergleichbar macht. Also eigentlich erwähnt man ja immer diese Die Druckerpresse hat man immer, oder die Dampfmaschine, ne? Die Digitalisierung verändert die Gesellschaft wie die Dampfmaschine. Man sagt das dann immer, um irgendwie so Fixpunkte zu haben für Vergleiche. Und ich glaube aber, dass das immer nur im Rückblick sinnvoll erscheint, weil dann wirken diese zeitlichen Abstände so komprimiert. Und dann kann man so sagen, ach, dann kam die Druckerpresse raus und auf einmal waren da überall Bücher. Und dann kam die Dampfmaschine und auf einmal ging Globalisierung los und Warentransport und Transport von Informationen von Menschen. Aber das waren ja eigentlich Entwicklungen, die hunderte von, also bei der Druckerpresse auf jeden Fall, bei der Dampfmaschine auch ein Jahrhundert gedauert haben, bis wir, also das wird dann immer in Vorlesungen oder in Seminaren so komprimiert in 10 Minuten dargestellt. Die Dampfmaschine kam, Industrialisierung, Globalisierung. Und ich glaube, spannender ist, also ja, das verändert irgendwie alles massiv und das sind für mich diese beiden historischen Vergleiche, die man dann immer gerne bedient. Aber ich glaube, spannender ist ja die Frage, was eigentlich der Unterschied zwischen der digitalen Transformation und einer durch die Buchpresse oder durch die Dampfmaschine ist. Und ich glaube, das, was uns jetzt so nach 30 Jahren Rückbetrachtung von Digitalisierung auffällt, ist, glaube ich, diese immense Geschwindigkeit, die bei der Buchpresse und bei der Dampfmaschine einfach nicht so gegeben war, auch gar nicht gegeben sein konnte. Also es ist diese Geschwindigkeit, diese Ausbreitungsgeschwindigkeit und auch diese, wie allumfassend das ist. Also die Dampfmaschine hat ja, nachdem die entwickelt wurde, vermutlich 50 oder 100 Jahre lang 90% der Weltbevölkerung nicht tangiert, nicht beeinflusst, nicht in ihren Lebensstil, in ihrer Lebensführung verändert, während Digitalisierung oder die Freischaltung des Internets für die private Anwendung, also mindestens innerhalb von 20 Jahren ja 50-60% der Weltbevölkerung wirklich in ihren Alltagspraktiken fundamental dazu gebracht haben, diese zu verändern und auch in der Lebensführung, in der Funktionsweise von Staaten, vielleicht sogar die ganze Weltbevölkerung, je nachdem wie hart man da die Kriterien ansetzt. Und ich glaube, ein anderer Unterschied ist diese wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der Digitalisierung sich ja immer noch weiter verändert. Und wenn man dann mit Rosa über sowas nachdenkt, was das mit Gesellschaften macht, wenn sich so, ja, sagen wir mal, Technologien und Praktiken so schnell wandeln, ist es, glaube ich, nochmal eine andere Qualität, aber das wäre jetzt so mein Ad-hoc-Zugriff, als die Druckerpresse oder die Dampfmaschine. Ich glaube, das waren fundamentale Veränderungen von Gesellschaft, oder die damit ermöglicht wurden, aber ich glaube, in viel längeren Zeithorizonten und für anfänglich viel kleinere Bevölkerungsschichten waren diese Entwicklungen oder diese Technologien, diese neuartigen, relevant. Während heutzutage, nach 20 Jahren Digitalisierung, betrifft es fast jeden. Ne? Fast jeder hat seinen Alltag verändert, seine Praktiken, seine Vorstellung und Bewertung von Welt und so weiter. Also das wäre vielleicht der Unterschied.
Aber Herr Brumme, lassen Sie mich noch einen Nachtrag machen. Was aus dem Blick gerät bei dem, was wir besprochen haben, ist, es gibt auch Löcher der Digitalisierung. Das heißt, es gibt Orte und auch Schichten bzw. Zugänge, die überhaupt keinen Zugang zur Digitalisierung haben, für die das relativ fremd ist, die sich also gelegentlich auch davon überfordert fühlen. Und diese Digitalisierungslöcher, die muss man mitbedenken.
Ja, aber ich würde Ihnen vielleicht würde ich Ihnen recht geben, aber ich würde sagen, wie bei der Dampfmaschine, also nur als Beispiel, ich muss damit nicht fahren, um zu sagen, oder ich muss damit nicht reisen, um zu sagen, das hat jetzt aber mein Leben verändert. Jetzt kann ich von Paris bis nach Moskau fahren. Das dauert nur 2 Tage. Also ich glaube, die Digitalisierung verändert ja auch das Leben von Menschen, die sagen würden, mit Digitalisierung habe ich nichts am Hut, weil ich habe kein Smartphone und kein Rechner. Und also trotzdem hat auch da Digitalisierung die Verwaltungsakte von Behörden, die mit den Menschen interagieren, verändert. Oder die Erfassung, wenn sie fliegen, oder ihre Kennzeichen auf Straßen werden digital erfasst für irgendwelche Strafverfolgungsakte. Oder wenn sie telefonieren, werden die Gespräche aufgezeichnet, sie erhalten elektronische Abrechnungen. Also ich glaube schon, dass wir differenzieren können, wie doll Bereiche der Welt oder von Staaten oder von alltäglicher Lebensführung, wie sehr die verändert wurden. Aber ich glaube, wir finden fast keine Bereiche, die nicht irgendwie durch die Digitalisierung beeinflusst wurden. Aber Sie haben natürlich recht, wir haben Bereiche, wo Menschen sagen würden, damit habe ich nichts zu tun oder ich benutze das nicht, diese Technik.
Und die Digitalisierung ist ja auch sozialräumlich ungleich ausgeprägt. Also wenn ich an den ländlichen Raum zum Beispiel denke, da gibt es große Schwierigkeiten, überhaupt so etwas wie Digitalisierung herzustellen, weil einfach die entsprechenden Geräte gar nicht zugänglich sind, die entsprechenden Netze nicht vorhanden sind. Das heißt, da gibt es auch innerhalb der Gesellschaft ein Ungleichgewicht oder eine Ungleichheit.
Aber stimme ich Ihnen zu? Aber auch da würde man die Auswirkungen der Digitalisierung sehen, weil man würde sagen, da gibt es so viele Probleme im ländlichen Raum, Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten und Grundversorgung, Infrastruktur. Und die Lösung würde trotzdem immer sein, Digitalisierung. Ja. Wir legen da jetzt Glasfaser hin, dann haben die Teleärzte Und ÖPNV brauchen die eigentlich gar nicht mehr, weil die können ja per Skype mit ihren Eltern, muss man ja nicht mehr hinfahren. Also auch da würde man sagen, Digitalisierung versucht da Lösungen anzubieten, obwohl...
Also da stimme ich hinzu, Herr Brummer.
Eher schlecht digitalisierte Bereiche sind, ja.
Also wir könnten ja sagen, Digitalisierung klingt jetzt eigentlich nach dem klassischen modernen Fortschritt. Ne? Also das ist das, was CDU und FDP, ne? Fortschritt, super, Beschleunigung, Vereinfachung, relativ niedrigschwelligerer Zugang, wenn wir jetzt im Vergleich an die Salons der frühen bürgerlichen Öffentlichkeit denken, ist sozusagen Digitalisierung eher für alle zu haben. Und auch Habermas erkennt durchaus ja auch das emanzipatorische Potenzial digitaler Medien ja auch für kritische Öffentlichkeit an, indem er schreibt, hier nutze ich gerne nochmal ein Zitat aus dem Buch: Zunächst schien sich der egalitär-universalistische Anspruch der bürgerlichen Öffentlichkeit auf gleichberechtigte Inklusion aller Bürger in Gestalt der neuen Medien endlich zu erfüllen. Diese Medien würden allen Bürgern eine eigene öffentlich wahrnehmbare Stimme und dieser Stimme sogar mobilisierende Kraft verleihen. Sie würden die Nutzer aus der rezeptiven Rolle von Adressaten, die zwischen einer begrenzten Anzahl von Programmen wählen, befreien und jedem Einzelnen die Chance geben, sich im anarchischen Austausch spontaner Meinung Gehör zu verschaffen. Aber die Lava dieses zugleich antiautoritären und egalitären Potenzials, die im kalifornischen Gründergeist der frühen Jahre noch zu spüren war, ist im Silicon Valley alsbald zur libertären Grimasse weltbeherrschender Digitalkonzerne erstarrt. Also hier scheint Habermas nun etwas konkreter zu werden. Es scheint also nicht die Digitalität per se oder die digitalen Medien per se ein Problem für die Entfaltung kritischer Öffentlichkeit zu sein, sondern eben Digitalkonzerne, wie wir sie nennen würden, also Facebook oder Meta, wie es jetzt heißt, oder Google, sowie die von ihnen eben auch zu ökonomischen Verwertungszwecken entwickelten und genutzten Algorithmen, die dann so etwas wie Filterblase und Echokammern entstehen lassen. Und was genau macht jetzt, Robert, nach Habermas diese Art von Digitalität besonders problematisch?
Ich glaube, bei dem ersten Teil deiner Ausführung, ich glaube gar nicht mal, dass, also ich glaube, Habermas rezitierte einfach nur diesen Gründergeist, ne? Diese Vorstellung davon, dass wenn wir überall Netze haben, die vielleicht sogar umsonst sind, jeder kann daran teilnehmen, dass dann sowas wie, dass man dann vielleicht dieser idealen Vorstellung von Öffentlichkeit näher kommt, ne? Jeder kann da rein, jeder kann da mitsprechen, es gibt keine Gatekeeper mehr.
Also das es gibt die ideale Sprechsituation.
Genau, es gibt die ideale Sprechsituation, unabhängig davon, wer ich bin und was ich habe und was ich, ne? Nur mein Argument zählt, das wäre so die Vorstellung. Ich glaube auch gar nicht mal, dass Habermas die teilen würde, weil das Witzige ist ja, dass das ja Vorstellungen waren, die von sehr privilegierten, zumeist weißen Männern im Silicon Valley erdacht wurden. Also diese Vorstellung davon, dass jetzt endlich alle mitreden durften, wurden ja von Menschen erdacht, die schon immer mitreden durften. Und dann hat man recht schnell gemerkt, dass es eine sehr einfache Vorstellung von Technik ist und dass es offensichtlich so nicht funktioniert, weil ich glaube, das ist auch in dem Habermas-Buch drin gewesen, dass er sagt, dieses anfängliche Netz ist ja eigentlich wie der perfekte Spielplatz des Kapitalismus. Es gibt da keine Regeln, es gibt da keine Grenzen, alles ist hochfluide, also alles, was da passieren kann, genügt ja so Extremausprägung kapitalistischer Anforderungen, dass man da, da kommen wir vielleicht später auch noch zu, dass man da arbeiten kann, solange man will, weil wenn ich in diesem Staat bin und in einem anderen Staat arbeite, gelten da vielleicht Arbeitsschutzbedingungen nicht oder ich kann Waren hin und her transportieren und dass dafür Kosten entstehen und so weiter. Und das wäre schon das erste Zeichen dafür, warum vielleicht im Digitalen dann doch nicht diese perfekten, idealen Sprechsituationen entstehen, weil da natürlich, es hat ja nicht lange gedauert, 30, 40 Jahre, bis die Privatisierung und Kommerzialisierung des Internets eingesetzt hat. Und jetzt natürlich die Akteure, die da besonders mächtig sind, das heißt, die da Monopolstellung haben, die Plattformen anbieten, die wir alle benutzen, da könnten wir erstmal fragen, warum sollte denen daran gelegen sein, ideale Öffentlichkeit im Sinne Habermas herzustellen oder ideale Sprechsituationen? Was ist denn das Anliegen dieser Anbieter? Und das ist natürlich nicht solche idealisierten Vorstellungen von Öffentlichkeit oder Demokratisierung oder ja, in der Art herzustellen, sondern natürlich das zu monetarisieren, Geld zu verdienen. Und dann würde man sagen, dann ist die Zielausrichtung halt nicht idealisierte Öffentlichkeit herzustellen, sondern für Sprachakte zum Beispiel Geld zu verlangen oder die zu bewerben oder Menschen auf Plattformen zu halten und sie dazu zu bewegen, dort ihre Zeit zu verbringen. Und ich glaube, Habermas erkennt das ja auch, indem er sagt, dass diese neue Qualität von digitaler Kommunikation, wo ich mich, ich glaube, er benutzt dann ja auch die Tatsache, diese Begriffe von Echokammern und Filterblasen und schafft das ja ziemlich gut, also wieder diesen neuen Strukturwandel Öffentlichkeit, das dann zusammenzufügen, indem er sagt, natürlich haben früher Menschen auch schon abweichende Meinungen gehabt und die haben sich auch gegenseitig bestärkt, in den Salons vielleicht, und dann musste man irgendwie im Öffentlichen das aber aushandeln. Und wenn ich das richtig verstehe, bei Habermas sagt er, jetzt haben wir aber eine neue Qualität erreicht durch diese algorithmischen Anbietung von Informationen und von Kommunikation, dass man sich jetzt in Räumen befindet, man umgibt sich wieder mit seinesgleichen, aber jetzt hat das so eine hohe Qualität, dass man später dann, wenn man in diesen öffentlichen Austausch geht, gar nicht mehr bereit ist, da den zwanglosen Zwang des besseren Arguments vielleicht zuzuhören oder sich überzeugen zu lassen, weil die öffentliche Meinung so degradiert wird zu so Halböffentlichkeiten. Also jetzt hat man in diesen Echokammern sich schon überzeugt, dass das, was man da wirklich denkt, das ist die Wahrheit, das ist wahrhaftig und richtig und rational. Und das andere ist dann eher eine Konkurrenz, die zerstört werden muss. Während es früher, wenn ich Habermas richtig verstehe, so war, man hat sich da auch schon so eigenbrödlerisch seine Meinung gebildet, aber dann kam man raus in diesen öffentlichen Raum und hat gemerkt, ah, okay, da gibt es ja abweichende und da gibt es auch übergeordnete öffentliche Meinungen. Also ich glaube, wenn ich das bei Habermas richtig sehe, ist diese algorithmische Strukturierung von Weltzugängen und von Bewertungen, was richtig und was falsch ist, die so immersiv und so eine hohe Qualität und so eine dolle Penetranz hat, das wäre, glaube ich, das Neuartige für ihn, was dann vielleicht auch dazu führt, dass diese, dass man noch weiter von diesem Ideal der Öffentlichkeit wegkommt.
Herr Brumme, lassen Sie mich nochmal zurückkehren zum Anfang, weil das, was Sie jetzt über die Digitalität oder die Digitalisierung gesagt haben, legt ja sozusagen einen Kontrast nahe, den man auch in inhaltlichen Untersuchungen nahelegen müsste. Auf der einen Seite haben wir die ideale Sprechsituation in der frühen Phase von Habermas. Und jetzt wäre naheliegend die Untersuchung der realen Sprechsituation unter den Bedingungen von Digitalität oder Digitalisierung. Und die beiden Modelle könnte man dann gegenüberstellen. Und dann müsste man eben fragen, wer spricht eigentlich im Internet, wie wird gesprochen, wie ist der Standard der Vernunft, was gilt überhaupt als vernünftiges Argument, weil wir haben ja noch Randphänomene wie Fake News und Ähnliches, die den Wahrheitsgehalt von Argumenten oder die Triftigkeit von Argumenten als Kriterium letztlich in Frage stellen.
Und der, also sehe ich genauso. Und der Clou ist ja irgendwie, dass man vor 50 Jahren gedacht hätte, dass Kommunikation im Internet oder in digitalen Netzen diese ideale Sprechsituation herstellt, weil all das außenrum überhaupt nicht mehr zählt, sondern nur die Argumente. Und jetzt merken wir eigentlich genau das Gegenteil trifft ein. Im Digitalen, also natürlich auch nicht technisch bedingt, sondern mit Marktlogik extra aufgebaut, wurden Kommunikationsräume erschaffen, wo überhaupt nicht mehr die Argumente zählen, sondern da zählt zum Beispiel, wie viel Follower hat jemand, also wie ist Reputation verteilt. Dann kann ich Aussagen, kann ich einfach ausblenden, also algorithmisch so ausblenden, dass ich die nicht mehr wahrnehme. Früher war so, wenn da im Salon jemand sein eigenes Süppchen gekocht hat, dann konnte ich trotzdem von draußen noch was brüllen und das mussten die hören. Jetzt kann ich das Brüllen ausschalten digital. Also ich glaube, man hat erwartet, dass Digitalisierung in die Welt der idealen Sprechsituation führt, aber eigentlich scheint es eher, das noch mehr zu verhindern, was, glaube ich, auch dann Habermas so bewertet, ne? Dass er sagt, das ist eher eine Gefahr als die Möglichkeit.
Und da würde ich gerne einmal einhaken wollen. Er gesteht ja auch schon sozusagen der späteren bürgerlichen Öffentlichkeit ja einen Verlust ihres kritischen Potenzials und ihrer sozusagen Fähigkeit, Demokratie in der Deliberation kritisch zu begleiten oder zu ermöglichen, ja auch schon ein, indem er eben der Boulevardpresse, also könnten wir voran die Bildzeitung nennen, ja auch die eher an Unterhaltung und Emotionen interessiert ist und weniger an rationaler Vernunft. Das gesteht er ja auch ein. Und ich finde, also das aktuelle Buch wurde ja vor allen Dingen häufig so rezipiert, dass Jürgen Habermas ja in der Digitalisierung die Gefahr für die kritische Öffentlichkeit sieht. Und eine Frage, die sich mir gestellt hat, ist ja, wenn er bereits der späteren bürgerlichen Öffentlichkeit so einen Hang zum Neofeudalismus, wie er das nennt, attestiert, ob dann nicht wiederum die Digitalisierung kein neues Phänomen ist, sondern eigentlich nur ein anderer oder ein neuer Ausdruck eines, ja sozusagen einer zwangsläufigen Expansion ja auch des Kapitalismus innerhalb der Öffentlichkeit, also des Verwertungszwanges von Öffentlichkeit, von Medien, von Kommunikation ja auch. Und sozusagen wir gar nicht die Digitalisierung dafür verantwortlich machen könnten, sondern dem Hang des Systems oder des Kapitalismus zur Kolonialisierung der Lebenswelt, wie er das ja dann auch nennt. Und die Digitalisierung könnte austauschbar sein gegen etwas anderes, was sich hätte entwickeln können. Aber natürlich die Tendenz weiter zum Abbau der kritischen Öffentlichkeit weiter verstärkt.
Also die Frage, die Sie stellen, Frau Waskowitsch, die ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Wenn sich das Medium geändert hat, also der Übergang von dem Strukturwandel der Öffentlichkeit in der frühen Phase und dem neuen Strukturwandel, was erkennbar ist für uns, ist, dass sich das Medium geändert hat. Und verändert sich mit dem Medium auch möglicherweise der Output, also das Ergebnis, die theoretische Leitlinie, das, was man unter Verwendung des neuen Mediums dann noch für Vernünftigkeit hält. Und das sieht er ausgesprochen skeptisch, und da würde ich ihm auch zustimmen, dass eher von einem vermuteten Rückgang der Vernünftigkeit hergestellter Öffentlichkeit über das Medium der Digitalität auszugehen ist.
Und ich glaube, also ja, konkreter noch zu dieser Frage, glaube ich auch, dass man vielleicht die Technologie austauschen könnte und dass es also nicht das Digitale des Digitalen ist, sondern seine Beschaffenheit, die als idealer Nährboden für kapitalistische Einflussnahmen gilt. Also Sie haben natürlich recht, ne, dass es jetzt ist diese Verwertungslogik ja noch besser umsetzbar. Ne? Also ich glaube, das wird dann ja beschrieben, dass, was du gerade meinst, Lisa, dass es auch schon früher so war, dass dann Zeitschriften vielleicht gucken mussten, ob sie noch genug Leser und Leserinnen finden, und dann wurden vielleicht die nicht nach diesen idealen Vorstellungen Informationen verbreitet in der Öffentlichkeit, sondern danach, ob die sich gut vermarkten lassen. Aber jetzt ist das ja noch effizienter geworden, also oder würde man zumindest annehmen. Also wenn er da schon erkannt hat, dass es vielleicht so negative Tendenzen gibt, die diese Öffentlichkeit kaputt machen können, wäre es plausibel jetzt anzunehmen, dass das jetzt nochmal verstärkt wurde, ne, durch diese digitalen Möglichkeiten. Also finde ich sehr plausibel, ja. Also wenn das vorher schon gestimmt hat, dann wird es jetzt auch stimmen, dass es gerade die Gefahr vermutlich größer ist als die Möglichkeiten, die sich da bieten. Einfach weil es so perfekt für kapitalistische Ausbeutung ist.
Man kann das auch, Herr Brumme, man kann das auch an einem praktischen Beispiel zeigen. Also bei den großen Konzernen, die Internetkommunikation strukturieren sollen, wurden ja Regeln eingeführt, wann welcher Kommunikationsbeitrag nicht mehr erlaubt ist. Hm. Das sind Regeln, die ad hoc entstanden sind. Das sind keine Regeln, die einem durchdachten, diskursiven Prozess unterworfen sind, sondern das sind Regeln, die den Besitzern dieser Firmen eingefallen sind und die sie für halbwegs plausibel halten.
Und, Herr Junge, und die auch Marktlogiken unterliegen, weil man zum Beispiel sagt, in China darf das nicht gesagt werden, weil sonst dürfen wir auf diesem Markt nicht mehr anbieten. Also würde man sagen, nicht die rationalen Argumente haben gegolten, wir sagen das nicht mehr, weil das ist rational, kann man das begründen, sondern wir sagen das nicht mehr, weil sonst dürfen wir da unser Produkt nicht anbieten.
Ne? Richtig, und das bedeutet, dass Digitalisierung auch zu einer durchgreifenden Ökonomisierung geführt hat.
Ja.
Aber um vielleicht die Digitalisierung auch noch zu retten. Also, ne? also wir können schon mal mitnehmen, Habermas subsumiert oder homogenisiert Digitalisierung ja auch schon sehr über sozusagen Plattformökonomie und große Digitalkonzerne. Aber gibt es da nicht eben auch andere Formen von Digitalität abseits von Plattformökonomie, die durchaus dieses, man könnte vielleicht sagen, radikal-demokratisches Potenzial haben, was eine kritische Öffentlichkeit bräuchte? Vielleicht die Frage nochmal an dich als Robert.
Ja, ich habe gerade über Weihnachten die Autobiografie von Chelsea Manning gelesen, also von der Informantin, ich glaube für die Army, ich wollte gerade sagen CIA, für die Army gearbeitet hat im Irak, und dann über digitale Medien und über digitale Plattformen, auch vielleicht nicht kommerzielle Plattformen größtenteils, also sonst, sondern über so Kommunikationsplattformen aus so hektivistischen Kreisen diese Informationen verbreitet hat. Man könnte jetzt sagen, das Netz hat da zurückgeschlagen, indem natürlich auch durch die digitalen Spuren und durch diese Sprechakte, die sie mit anderen Informanten geführt hat, sie enttarnt wurde und festgenommen wurde und lange im Gefängnis gesessen hat. Also mir würden jetzt Beispiele einfallen, wo man sagt, digitale Technologien haben da vielleicht, wenn man wohlwollend ist, könnte man sagen, so demokratische Fenster geöffnet, ne? Transparenz, Informationsfreiheit, vielleicht auch flachere Hierarchien in Kommunikation. Aber wir haben, es gibt so viele Gegenbeispiele, ne? Also in dem Habermas-Buch finden wir die ja, wir finden das ja. Wir finden Open-Source-Software und nicht kommerzielle Software, einige der wichtigsten Software, die wir täglich benutzen, ne? Also sind so aufgebaut oder entstanden. Aber ich habe das Gefühl, diese kommerzielle Übernahme oder diese kapitalistische Überformung ist so mächtig und so stark und verleibt sich so viel Software ja auch ein, ne, die ursprünglich in so freiheitsliebenden Kreisen entwickelt wurden und immer Open Source sein sollten, die dann doch übernommen und gekauft werden. Ist vielleicht so eine Frage, welche Kraft da die stärkere ist. Aber ja, also technisch gesehen bietet natürlich Digitalisierung auch viel Potenzial. Aber ich habe immer die Angst, dass die Gegenkräfte stärker sind.
Aber Herr Brumme, lassen Sie mich noch anfügen, dass natürlich die Digitalisierung auch in Anführungszeichen emanzipatorisches, Anführungszeichen zu Ende, Potenzial hat. Also insbesondere die arabischen Revolutionen und die arabischen, die Entwicklung in den arabischen Ländern haben ja viel auch mit Digitalisierung zu tun, mit der Möglichkeit, sich im Internet äußern zu können und das sozusagen zum Anlass zu nehmen oder zum Ausgangspunkt zu nehmen, um zu sagen, und jetzt fordern wir sozusagen unsere Freiheitsrechte ein.
Also, Herr Junge, bin ich bei Ihnen? Also das ist die Erzählung und die ist auch plausibel und ich glaube auch, dass Digitaltechnologien viel beim arabischen Frühling ermöglicht haben. Aber diese Erzählung ist natürlich auch so eine westliche, richtig, die dazu führt, zu sagen, diese tollen Plattformen, die wir hier entwickelt haben, die haben da den Leuten geholfen, sich zu befreien. Und das verkürzt natürlich wahnsinnig die tatsächlichen reformistischen Bewegungen, die in diesen Ländern stattgefunden haben. Und es gibt auch immer, weiß ich nicht genau, bestimmt diese Gegenanekdote, dass man sagt, in Ägypten sind die Leute auf die Straße gegangen, als die Regierung das Internet abgeschaltet hat. Da sind erst alle rausgegangen. Und man muss natürlich auch sagen, natürlich werden all diese Plattformen, von denen wir gerne glauben wollen, dass die den arabischen Frühling ermöglicht haben, die werden natürlich von anderen Regimen eingesetzt, um ihre Bevölkerung zu überwachen. Also da sind wieder diese beiden Momente. Ne? Das mag stimmen, dieses emanzipatorische Moment würde ich da auch sehen oder die Möglichkeit. Aber ob es dann wirklich dauerhaft ist und überwiegt, ja, wage ich nicht zu bewerten.
Ich würde gerne noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, den wir gerade mit dem Stichwort Fake News schon ein bisschen eingeleitet haben, weil was ja nach Habermas vor allen Dingen das beste Beispiel dafür ist, wie im digitalen Raum sich dann eben die Echokammern bilden und Kommunikation und Ideale oder Sprechsituationen ganz weit weg von seinem Ideal sind und eben nicht mehr vernünftig und rational sind und sein Verständnis von kommunikativer Rationalität und Vernunftgeleitetheit in dieser Orientierung an Wahrheit, Richtig und Wahrhaftigkeit ist natürlich ein durchaus normatives Verständnis, aber ich frage mich auch, inwiefern das ganz klassisch in der Philosophie sehr gut gedacht ist, aber doch sehr, sehr weit weg vielleicht von Empirie ist, so wie wir sie als Soziologinnen gerade in mikrosoziologischen Situationen auffinden, wo wir natürlich sehr viel mehr Affekte finden, die dann natürlich jemanden wie Donald Trump, also wenn man sich da politikwissenschaftliche Analysen anguckt, da geht es eigentlich nur um Emotionen. Also es geht nicht um den Inhalt, es geht nicht um die Vernunft und die Rationalität im Habermaschen Sinne, sondern es geht um das Gefühl, Amerika wieder groß zu machen, das Gefühl, als weißer wieder jemand wert zu sein und so weiter und so fort. Also ist seine Konzeption von Vernunft und Rationalität nicht mitunter auch eine Sackgasse, die dann vielleicht auch so etwas wie Bevölkerungsschichten, die weniger vernunftgeleitet agieren. Also ne, wir können ja sagen, Vernunft und Rationalität ist in der Geschichte ja sehr wohl etwas, was Bürgerlichkeit vielleicht auch auszeichnet und die Affekthaftigkeit sozialer Handlung vielleicht ignorieren kann oder qua Sozialisation so ein bisschen ausblenden kann, aber die meisten Bevölkerungsteile in der Gesellschaft reagieren sehr wohl auf Affekthaftigkeit und sozusagen Handlung. Der gute alte Vorwurf an die Rational Choice Theorie ist ja eben nicht immer rational, wie wir als Soziologinnen wissen.
Frau Waschkewitsch, ich würde noch eine Anmerkung anschließen. Was wir an Habermas erkennen können, insbesondere an den jetzigen Auseinandersetzungen, ist der gescheiterte Versuch, die Emotion für die Vernünftigkeit zu wecken. Also das ist ein Versuch zu sagen, vernünftig zu sein, das ruht auf einer Emotion.
Vernunft als Emotion.
Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber
positive Emotion für die Vernunft.
Richtig, das Interesse an Vernünftigkeit beruht auf einer Emotion. Unabhängig, ob diese Emotion dann vernünftig ist oder nicht, das ist vollkommen egal. Und das ist das, was Habermas verfehlt. Also er versucht eigentlich genau diese Emotion zu wecken und zu sagen, in der Vernunft liegt doch eigentlich das, was uns wirklich interessiert und zusammenhält. Und diese Emotion erreicht er nicht. Und da müsste er ganz anders, also würde ich vorschlagen, aber das ist nicht maßgeblich, aber da müsste man anders vorgehen, um diese Emotion für die Vernünftigkeit herzustellen.
Und könnte nicht eventuell sogar jetzt als analytischer Blick eine Berücksichtigung von Emotionen in Sprechakten, sozusagen in der Analyse oder dann auch in dem Vorschlag, wie wir aus dieser verfahrenen Situation einer fehlenden kritischen Öffentlichkeit in Demokratien herauskommen, nicht vielleicht sogar eher helfen, als zu sagen, die Vernunft sollte das Maß aller Dinge sein.
Frau Waschkewitsch, das ist, glaube ich, drin, aber es ist versteckt drin. In der idealen Sprechsituation geht es auch darum sozusagen, dass man seine Äußerungen wahrhaftig präsentiert. Und Wahrhaftigkeit ist eigentlich ein emotionales Kriterium. Setzt voraus, dass ich mich wahrheitsgemäß verkaufe, also darstelle oder verkaufe. Und das ist eine Emotion. Also sie ist drin, aber sie ist in Anführungszeichen ganz, ganz klein, Anführungszeichen zu Ende drin.
Und er beschreibt es ja auch als ästhetische Vernunft. Also ich habe darin immer eher das Verständnis, so ein bisschen wie bei Goffman, wie ich mich dann ästhetisch auf der Vorderbühne bewege, dass es sozusagen, damit kann ich meine Wahrhaftigkeit in der Sprechsituation absichern. Aber es berücksichtigt ja viel weniger, wie dann bei dem Adressat meines gesprochenen Emotionen eine Rolle spielen. Also ob sie eine Rolle spielen, was für eine Rolle sie spielen und was das auch mit der Wahrheit und der Richtigkeit der Aussage macht.
Aber Wahrhaftigkeit wird dann, glaube ich, auch über Emotionen plausibilisiert. Also wenn das bei mir Emotionen, also die Wahrhaftigkeit, die vorgetragen wird, wenn das bei mir Emotionen auslöst, dann ist das ja viel glaubwürdiger. Ich glaube, darüber wird es schon funktionieren. Dass wenn Trump besonders wütend wird, weil die Wahl gestohlen wurde, ist vielleicht das Argument, dass die Wahl gestohlen wurde, gar nicht so entscheidend
für meine Wut.
Genau. Und dass die authentisch vorgetragen wurde, könnte ich mir auch vorstellen.
Ja. Und könnte man denn sagen, dadurch, dass Öffentlichkeit jetzt im Habermaschen Sinne, aber ja auch durchaus in der Praxis sehr als bürgerliche Öffentlichkeit praktiziert wird und eventuell all diese anderen Öffentlichkeiten, die Sie bereits am Anfang genannt hatten, ausgeblendet wird, dass hierin nicht eigentlich ein großes Problem von kritischer Öffentlichkeit bestünde? Also wäre nicht sehr wohl eine Ausweitung von Öffentlichkeit über die bürgerliche hinaus, also proletarische Öffentlichkeiten, schichtspezifische Öffentlichkeiten, milieuspezifische Öffentlichkeiten, subkulturelle spezifische Öffentlichkeiten, nicht durchaus ein Gewinn für Demokratisierungsprozesse, wenn man ja dann tatsächlich ja doch alle Beteiligten an demokratischen Prozessen erreichen muss? Das ist ja sozusagen, also das muss ja, und der Filter der Deliberation dann durchaus heterogenere Perspektiven berücksichtigen könnte, als das eben die bürgerliche Öffentlichkeit tut. Also hat nicht die Öffentlichkeit per se ein Problem, sondern eigentlich nur die bürgerliche Öffentlichkeit mit ihrem Fokus auf Vernunft und Rationalität. Das ist jetzt sehr verkürzt, aber ich lasse das jetzt mal die Frage so in den Raum gehen.
Ja, aber das scheint auch das Hauptproblem bei der Etablierung einer momentan bei der Etablierung der Öffentlichkeit zu sein. Es geht nämlich bei Öffentlichkeit darum, einen möglichst großen Teilnehmerkreis einzubeziehen. Also das ist das, was Habermas auch selber als Inklusion bezeichnet. Der muss hergestellt werden. Und dazu braucht man ein Schichtenmodell der verschiedenen oder ein Spartenmodell der verschiedenen Gruppen, die man berücksichtigen muss. Und dabei darf man keinesfalls den Fehler machen, dass man eine Gruppe übersieht. Das wäre sozusagen, das würde sich gegen die elementaren Voraussetzungen der Sprechaktive richten. Es müssen alle Redeberechtigten die gleiche Möglichkeit haben, sich zu äußern. Und da schließt sich sozusagen am Ende wieder der Kreis, wenn man das Modell der Öffentlichkeit so erweitert, dass man sagt, wir müssen jede Stimme in der Öffentlichkeit zulassen, die bereit ist, sich vernünftig zu äußern. Und dann kann man die Stimmen im Prinzip auch ausschließen, die sich nicht vernünftig äußern wollen. Das spielt jetzt auf die Ereignisse in Berlin und Ähnliches an. Man muss deutlich machen, wie man den Kreis etablieren will. Und dann entsteht eine ganz andere Form von Öffentlichkeit und auch eine Öffentlichkeit, die dann digital gestützt vorgehen kann.
Ich würde jetzt nun vielleicht so langsam zum Ende und zu einem kleinen Resümee unserer Unterhaltung zu Habermas alten und wir auch vor allen Dingen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit kommen wollen. Ich glaube, wir können festhalten, dass mit seiner Veröffentlichung des neuesten Werkes, exakt 60 Jahre nach der Veröffentlichung des alten Werkes, ihm ja sehr wohl auch eine nach allen Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie gelungene Publikation präsentiert wurde. Und im neuen Strukturwandel führt er eben die Entwicklung der Digitalisierung hinsichtlich der Bedeutung für die Sphäre der kritischen Öffentlichkeit in ihrer Funktion der Deliberation fort. Und wir haben ja jetzt schon über so einige Schwachstellen oder vielleicht Punkte, die sich auch etwas durchgezogen haben, seit dem alten Strukturwandel geredet. Und ganz im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie würde ich jetzt vielleicht um ein kurzes Statement bitten. Robert, worin siehst du denn die Stärke des neuen Strukturwandels?
Ich habe gerade bei dem Wort Schwachstellen nachgedacht und Herr Junger hat das am Anfang schon so nebenbei angedeutet. Also allein der Gewinn jetzt bei dem Werk und vermutlich noch mehr bei dem Werk vor 60 Jahren, Also allein dieser Gewinn, systematisch über etwas nachzudenken. Es ist ja immer klar, dass das Schwachstellen oder Leerstellen produziert, aber das Aufzeigen von diesen Schwachstellen und Leerstellen durch die Produktion von neuen Erkenntnissen finde ich auch sehr ergiebig. Und mein Kontakt mit Habermas ist jetzt ein relativ junger. Und ich glaube, Herr Jung hat das angedeutet am Anfang, ne? Dieser Gewinn, der Versuch einer Systematisierung von Öffentlichkeit und dem Wandel von Öffentlichkeit, der ist schon sehr beeindruckend und sehr, sehr hilfreich für soziologische Betrachtungen und Analysen. Und ich glaube, wenn man den kauft und den nachvollziehen kann, sind jetzt auch die Erweiterungen um diese digitalen Aspekte nachvollziehbar, plausibel und erkenntnisreich. Und natürlich entstehen auch da wieder, wir haben das im Gespräch gemerkt, diese Leerstellen oder vielleicht Schwachstellen, über die man dann reden kann. Und allein das ist ja, oder vermutlich ist das etwas, was Soziologie sehr doll ausmacht, ne? Dass wir diese Schwachstellen, Leerstellen in Theorien entdecken und dann gucken, okay, wie können wir die füllen oder was bedeuten die? Führen die dazu, dass wir alles andere davor wieder vergessen müssen? Müssen wir nochmal neu anfangen? Vermutlich nicht. Also ich glaube, das ist der Gewinn. Und für mich, der einen relativ jungen Kontakt mit Habermas hat, war das sehr beeindruckend zu sehen, wie man, das ist ja eine der Fragen in Soziologie-Seminaren, ist ja immer, ist dieses Konzept noch aktuell? Ist diese Theorie noch aktuell? Können wir die in der heutigen Zeit noch anwenden? Und hier sieht man, wie das gemacht werden kann, teilweise durch die Autoren, 60 Jahre später selber. Ich fand das sehr, sehr ergiebig, das zu lesen.
Herr Junge?
Also ich würde auch zusammenfassend sagen, man sollte beide Bücher gelesen haben. Man sollte sozusagen wirklich kontrastierend gegenüberstellen die Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit durch die Entstehung der Druckpresse und ähnliches mehr und auf der anderen Seite die Entstehung einer verändert formierten Öffentlichkeit durch die Digitalisierung. Das wäre der Kontrast. Und dann kann man beides gegenüberstellen und sieht dann, wo sind jeweils Vorteile und Nachteile.
Also wir können zusammenfassen, Jürgen Habermas, ein großer Philosoph unserer Zeit, der ja nach wie vor umtriebig und tätig ist. Und Herr Junge, Sie haben mir im Vorfeld verraten, dass Sie ihn auch einmal persönlich kennenlernen durften und das bei Ihnen auch einen tatsächlich auch positiven Eindruck persönlicher Art hinterlassen hat.
Ja, das kann ich noch erzählen. Das habe ich vorhin nebenher gesagt. Also ich habe einmal Habermas persönlich kennengelernt bei einer sogenannten Ringdorf-Konferenz. Das war eine Konferenz, die der Aufarbeitung moraltheoretischer Fragen diente. Da ging es um die Frage, können wir Kohlberg bruchlos übertragen oder müssen wir noch eine neue Stufe einführen? Das führte dann später dazu, dass Kohlberg die Stufe 6,5 bzw. 7 vorgeschlagen hat. Und da war bei einer dieser Konferenzen war Habermas anwesend. Und was eben auffiel im Umgang mit ihm, er hat eine wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe. Er versteht, was man sagt, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Er weiß genau, wo er dran ist. Er ist, was das Auftreten betrifft, enorm bescheiden. Also er nimmt sich zurück. Er stellt die Sache oder das Argument in den Vordergrund. Das merkt man immer vom Habitus her an. Also es geht ihm um die Sache. Es geht ihm nicht sozusagen um expressive Darstellung im Sinne von Goffin oder so. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Und das hat er mit dem anderen, also mit Niklas Luhmann gemeinsam, der war ebenfalls, was seinen Habitus betrifft, ebenfalls enorm bescheiden und zurückhaltend und hat sich auch nicht in den Vordergrund stellen wollen. Und das haben die meisten großen Soziologinnen und Soziologen eigentlich gemeinsam, dass sie sich als Person zugunsten der Sache zurücknehmen. Und das scheint der Habitus der Vernünftigkeit zu sein, den Habermas anstrebte.
Und für alle, die sich noch etwas näher mit dem Leben auch von Habermas und seinem Wirken und seiner Entwicklungsgeschichte befassen wollen, möchte ich an dieser Stelle noch die aktuelle Arte-Doku mit dem Titel Habermas, Philosoph und Europäer empfehlen und neben dem Buch, was wir heute besprochen haben, oder beiden Büchern auch den Leviathan-Sonderband Nummer 37, herausgegeben von Martin Seliger und Sebastian Siviani, die für Habermas eben den Anlass boten, also der Titel ist Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit? Fragezeichen, wo eben im kollegialen Austausch Habermas sozusagen dann inspiriert wurde, dann jetzt schlussendlich dieses Buch herauszugeben. Der Leviathan-Sonderband ist erschienen im Nomos Verlag, ist über die Universitätsbibliothek online abrufbar. Und ich habe noch eine weitere Empfehlung, und zwar von Runen Steinke aus dem Jahr 2022, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, die neue Klassenjustiz aus dem Berlin Verlag, weil Habermas ja sehr wohl dafür plädiert, dass die Probleme unserer Zeit durch einen Verfassungspatriotismus gelöst werden könnten und da sehr auf sozusagen die Freiheitsrechte Hoffnung legt, könnte man sagen, und ich die Perspektive von Rune Steinke sozusagen aus der Rechtsphilosophie oder man könnte auch sagen aus der Rechtssoziologie und aus der praktischen Justiz, da ist vielleicht die Idealvorstellung von Justiz von Habermas das eine und die Empirie von Justiz dann die andere. Also hier vielleicht ein kleiner Schwenk in die Rechtssoziologie. Und damit danke ich für das sehr nette Gespräch und den Zuhörenden fürs Zuhören. Und ich freue mich auf einen eventuell zweiten Durchlauf mit einer anderen Publikation, die wir hier vom Lehrstuhl aus betreiben werden. Vielen Dank.
Ja, Ihnen ebenfalls vielen Dank für die Durchführung dieses Interviews oder dieses Gesprächs.